Die Sozialisten haben ja nicht viel Muße gehabt, jetzt ihren Sieg über Sarkozy zu feiern. Nächsten Sonntag beginnen dann die Parlamentswahlen und da wird sich entscheiden, ob Hollande überhaupt mit einer Mehrheit regieren kann. Oder muss man davon ausgehen, dass es die gibt?
Es ist wahrscheinlich, insofern als die Mehrheit der Franzosen und Französinnen wohl keine Lust auf eine neue Kohabitation hat. Kohabitation nennt man ja das Nebeneinander eines Premierministers und eines Präsidenten auf gegnerischen politischen Lagern. Das hatten wir mehrmals in der jüngeren Geschichte. Aber das ist unwahrscheinlich, dass die Franzosen und Französinnen das mehrheitlich wiederhaben möchten. Nichtsdestotrotz besteht natürlich eine gewisse Restunsicherheit. Den Rest werden die beiden Wahlgänge an den kommenden beiden Sonntagen zeigen müssen.
Wie hat denn die UMP ihre Niederlage verkraftet? Die Annäherung an die Front National von Sarkozy initiiert, die wirkte ja wie ein Verzweiflungsakt eigentlich. Wird das jetzt revidiert oder ist es sogar so, dass die Konservativen diese Nähe zu den Rechtsextremen stärken?
Jein, also gestärkt eigentlich nicht, weil das Verhältnis nach wie vor eines der Rivalität ist und keines der offenen Zusammenarbeit. Der Diskurs von Front National und UMP hat sich zwar angenähert, was den Diskurs über die Einwanderer betrifft, die Ausländerhetze und die Opposition zu Vorhaben der jetzigen sozialdemokratisch geführten Regierung, insbesondere die Opposition, zum Beispiel gegen das offiziell geplante Ausländerwahlrecht, das steht jedenfalls im Wahlprogramm der Sozialdemokratie. Es gibt aber andere Bereiche, wo es stark auseinanderklafft, nämlich insbesondere bei der Sozial- und Wirtschaftspolitik, wo die UMP offen wirtschaftsliberal ist und der Front National dagegen eher den nationalen Protektionismus, der angeblich auch soziale Belange der französischen Arbeiterinnen schützen soll, nach vorne stellt. Also auf dem Feld klafft auseinander, während es bei der Ausländerhetze ineinander greift. Insofern ist eine Zusammenarbeit, also einer offenen, koalitionsförmigen, bündnisförmigen Zusammenarbeit in absehbarer Zeit nicht zu rechnen. Zumal ja beide Parteien sich eher auf eine Oppositionsperiode vorbereiten.
Das heißt, auch von irgendeiner Art von Zusammenarbeit im Rahmen der Wahlen, um jetzt Hollande zum Beispiel noch ein Schnippchen zu schlagen, muss man jetzt auch nicht ausgehen.
Was es geben könnte, und zwar vor allem in Südostfrankreich mit einiger Wahrscheinlichkeit, ist ein örtliches, unerklärtes Bündnis. Das heißt, ein Wahlbündnis, das darin besteht, die jeweils andere Rechtspartei zu unterstützen in der Stichwahl, indem man die eigene Kandidatur nicht aufrechterhält, unter der Hand seine Wählerschaft für die jeweils andere Rechtskandidatur stimmen lässt. Das wird zwar offiziell durch die Parteispitze abgestritten, beziehungsweise offene Bündnisse werden sogar von ihr ausgeschlossen, aber de facto könnte das auf unerklärte Weise passieren. Und dafür gibt es vor allem ein Laboratorium, nämlich Südostfrankreich. Das gilt für Städte wie zum Beispiel Aix-en-Provence, wo die Bürgermeisterin und ÖMP-Kandidatin also jüngst erklärt hat, die Werte, die für die Marine Le Pen eintritt, die habe ich auch, so wörtlich. Also diese Bürgermeisterin von Aix-en-Provence ist jemand, bei der man sich ernsthafte Sorgen um ihren Geisteszustand machen muss, muss man dazu sagen, weil das ist jemand, die zum Beispiel vor das Verfassungsgericht gezogen ist vor 14 Tagen, um die Wahl von François Hollande anzufechten und für ungültig erklären zu lassen, weil er so unansehnlich sei, körperlich, weil er eine Gefahr für Frankreich sei und weil illegale Propaganda zu seinen Gunsten betrieben worden sei, deswegen, weil die Zeitungen, die bösen Zeitungen immer so schlimm negativ über ihn berichtet hätten. Das ist also jemand, die schon geistig sozusagen am Rande des Verrücktseins steht. Aber es ist trotzdem kein persönliches Phänomen, sondern politisches. Das heißt, gerade in dieser Ecke in Südostfrankreich, wo der Front National außerordentlich stark ist, da gibt es durchaus Bündnistechtelmechtel, jetzt nicht in Form von erklärten Koalitionen, aber dort ist damit zu rechnen, dass dann die Wähler für die andere Kraft stimmen werden.
Viele Franzosen haben ja sicher den sozialen Kurs Sarkozys abwählen wollen. Was ist denn von Hollande jetzt im harten Licht der Realität und angesichts ja auch des europäischen Spardiktats zu erwarten? Ein echter Kurswechsel oder gibt das nur ein paar Wahlgeschenke?
Ja, also es wird sich natürlich auf der Ebene der Wahlgeschenke abspielen, weil mit einer Revolution, mit einer sozialen Revolution hat jetzt eigentlich niemand gerechnet. Was sicherlich stattfindet, ist auf der Ebene der Form eine wesentlich stärkere Rücksichtnahme auf die Gewerkschaften. Das ist jetzt nicht genuin links oder nicht mal links im Sinne von sozialdemokratisch, weil das Prinzip des sozialen Dialogs, das heißt, die in rechtlichen Regeln festgeschriebene Rücksichtnahme auf die Gewerkschaften dergestalt, dass bestimmte Regeln erst mit den Gewerkschaften und den Arbeitgebern verhandelt werden müssen, bevor die Regierung zu einer Gesetzesinitiative greifen kann. Diese Regel wurde durch einen bürgerlichen Präsidenten, nämlich den vorletzten bürgerlichen Präsidenten Jacques Chirac, festgeschrieben, in der Verfassung festgeschrieben. Das ist also nichts genuin Linkes. Sarkozy hat das ein bisschen ad absurdum geführt. Unter Sarkozy lief es dann so, dass den Gewerkschaften oft bei vielen Themen, zumindest bei heiklen Themen, die Pistole auf die Brust gesetzt wurde und die Regierung sagte so, das ist das Ergebnis, das wir haben wollen. Wir setzen es euch zwar zu Verhandlungen vor, sodass ihr erst drüber verhandeln sollt und dürft, aber wenn die Verhandlungen nicht zum gewünschten Ergebnis führen oder wenn es keinen Konsens gibt, dann werden wir das Gesetz machen. Und da zeichnet sich schon ab, dass jetzt stärker Rücksicht genommen wird auf die Gewerkschaften. Aber wie gesagt, ohne dass das jetzt ein Bruch wäre mit allen bürgerlichen Vorgängerregierungen, wenn man an die Ära Chirac denkt.
Das heißt ein Stück weit, wenn man es zusammenfasst, dann wird jetzt kein Kurswechsel stattfinden. Es werden vermutlich auch keine Umverteilung stattfinden. Das Wort ist, glaube ich, mal gefallen. Aber es wird eben ein Stück weit harmonischer zugehen und es sind nicht so scharfe soziale Proteste zu erwarten, wie es jetzt in den vergangenen Jahren unter Sarkozy doch der Fall gewesen sind.
Es bleibt schon abzuwarten, aber grundsätzlich ist, sagen wir mal, mit einer Methode zu rechnen, die eher auf den Versuch einer relativen Konsensbildung setzt, auf jeden Fall, was sicherlich auch die Ecken und Kanten aus möglichen sozialen Konflikten herausnehmen soll und möglicherweise auch herausnehmen wird. Jetzt noch zu zumindest einem Politikinhalt. Eine Sache, die Sarkozy ja im Januar, Februar 2012 noch frisch auf den Tisch brachte, war das Verhandeln von sogenannten Produktivitätspakten. Das heißt, betrieblichen Vereinbarungen, die es erlauben sollen, und das war das Neue, entweder die Arbeitszeit über die theoretisch geltenden 35 Stunden plus die gesetzlich zulässigen Überstunden hinaus und oder den Lohn unter gesetzliche und flächentarifvertragliche Vorschriften drunter zu senken im Betrieb, wenn der Betrieb sozusagen in der Krise steckt, wenn der Betrieb sagen kann, dass Arbeitsplätze bedroht seien. Das ist zwar von der Methode her vom Tisch, weil, wie gesagt, die Regierung sagt, über sowas werden wir natürlich verhandeln und da setzen wir in den Gewerkschaften nicht die Pistole an die Schläfe. Zumindest einer von den drei Gewerkschaftsdachverbänden, nämlich die rechtssozialdemokratische CFDT, hat im Wahlkampf schon angekündigt, dass wenn mal diese auch für sie unerträgliche Methode Sarkozys vom Tisch sei, dass sie dann in der Sache durchaus mit sich reden lassen wolle. Das heißt, das ist in der Sache nicht unbedingt vom Tisch, es ist von der unsäglichen Methode her vom Tisch.
Werfen wir mal einen Blick auf die Europapolitik. Mhm. Da wird es ja wahrscheinlich nicht mehr so harmonisch zwischen Angelika Merkel und Hollande zugehen, wie es noch mit Sarkozy war. Beispiel dafür ist, dass Hollande an die Ratifizierung des Fiskalpakts ja schon die Bedingungen geknüpft hat oder knüpfen
dass
will.
Dass Wachstum da reingeschrieben wird, ja.
Dass Mittel zugunsten von Wachstumsprojekten umgeschichtet werden. Das ist jetzt vielleicht nicht besonders radikal, aber doch immerhin eine Provokation für die deutsche EU-Politik. Steht uns da vielleicht ein Kurswechsel bevor, der zumindest nicht mehr so nah an den Finanzmärkten ist?
Nur sehr begrenzt. Ich glaube nicht dran. Ich meine, es gibt in allen bürgerlichen Staatsapparaten, auch im deutschen politischen Establishment, gibt es ja Kräfte, die davor warnen, dass sozusagen die Hegemonie der Finanzmärkte so stark bestehen und unangetastet bleibt. Rein deswegen, weil es Interessen anderer Kapitalfraktionen auch unter die Räder kommen lässt. Die Frage wird natürlich sein, also es gibt tatsächlich einen verbalen Konflikt darum, der aber auch mit dem Verbalkompromiss, also mit dem Formelkompromiss enden wird. Der Fiskalpakt, der sieht ja vor allem sparpolitische Ziele vor. Und Hollande sagt, wie ausgeführt, dass sozusagen daneben Wachstumsziele vereinbart werden müssen. Das heißt, dass nicht nur gespart werden darf, um das Wachstum kaputt zu sparen. Das sagt aber zum Beispiel die EU-Kommission auch. Das sagt Mario Monti in Italien. Das sagt die EZB. Das heißt aber nicht, dass die jetzt soziale Ziele, also im Sinne der keynesianischen Politik, also Lohnerhöhungen, um sozusagen den Leuten Konsum zu ermöglichen und dadurch das Wachstum anzukurbeln, das heißt nicht, dass sie das wollen würden, sondern wenn Mario Draghi zum Beispiel von Wachstumszielen sprach, dann meint er damit zum Beispiel einen von aus seiner Sicht moderneren Arbeitsmarkt, also einen flexibleren Arbeitsmarkt, der es ermöglichen würde, so seine Sicht, Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist sicherlich eine Vision, die die deutsche Bundesregierung ohne Riesenprobleme akzeptieren könnte. Es gibt jetzt auch Kompromissvorschläge, die ein bisschen zwischen beiden Varianten liegen, dass da sozusagen am Rande ein paar Erleichterungen, die im Interesse sozusagen des ideellen Gesamtkapitals getätigt werden, dass da ein paar Kompromisse am Rande eingebracht werden, das kann man sich durchaus vorstellen. Zumal es ja auch so ist, dass auch, sagen wir mal, stärkere Fraktionen im deutschen Establishment inzwischen da auch durchaus dafür sind, dass ein bisschen was für andere Ziele als nur die sparpolitischen Ziele abfallen muss. Ich meine, Wolfgang Schäuble hat jetzt vor einem Monat zugestimmt, dass es nicht nur lächerliche Lohnerhöhungen im laufenden Jahr geben soll in Deutschland. Einmal, um den Binnenkonsum wieder anzukurbeln, und zum anderen, weil er erkannt hat, dass man die Nachbarländer in Europa nicht gar zu drastisch in den Grund und Boden sparen sollte. Deswegen, weil die sonst nichts mehr kaufen. In Deutschland, das sind ja auch Kunden, das sind ja Käuferländer. Und das ist nicht unbedingt im Sinne des deutschen Kapitals, wenn die jetzt sofort ruiniert werden. Insofern glaube ich, dass es da Kompromissmöglichkeiten gibt, die jetzt nicht im Sinne progressiver sozial-emanzipatorischer Interessen sind, die aber sicherlich es denen erlauben werden, sich zu einigen im Sinne von mächtigen Kapitalinteressen. Das wird ein bisschen konflikthafter zugehen als unter Sarkozy und Merkel, aber das wird nicht den Laden auseinanderhauen, das glaube ich nicht.
Vielleicht noch ganz kurz einen Blick zu dem Gespenst, das in Europa umgeht. Nach den Wahlen ist ja auch in Griechenland im Augenblick noch vor den Wahlen. Was hält man denn in Frankreich eigentlich von der Möglichkeit, dass da die radikale Linke den Wurf macht, und was hält Hollande von ihm?
Hollande hat sich jetzt nicht zu Alex Spiras geäußert, aber Laurent Fabius, der Außenminister Hollandes, hat heute erklärt, dass es vorstellbar sei, Griechenland aus dem Euro auszuschließen, wenn es seinen Verpflichtungen, die es bisher eingegangen ist, nicht nachkommt. Also Syriza, die Partei von Alex Spiras, sagt ja, sie fährt ja doppelten Kurs und ist gegen den Austritt oder Ausschluss aus dem Euro, weil sie sagen, allein wird Griechenland eingemacht. Aber Syriza fordert die Rücknahme der ganzen Austeritäts- und Spardiktate. Und Laurent Fabius hat heute klar gesagt, wenn Griechenland diese Auflagen nicht erfüllt, dann ist es denkbar, dass es aus dem Euro rausfliegt. Das heißt, es ist eine Stimme mehr, die jetzt allmählich anfängt, darüber nachzudenken, Griechenland wirklich rauszuschmeißen aus dem Euro. Und das ist, sagen wir mal, ganz klar eine Erpressung.